der Mensch, der ich heute bin, der hat sich ziemlich spät erst entwickelt. Und ich glaube, du hast es angesprochen, wenn du jetzt mit Spielern sprechen würdest, ob die mir das zugetraut hätten als Spieler, was ich jetzt bin, und ich Frauennationalmannschaft als Bundestrainer, da geht ja nicht mehr viel drüber. Ich glaube, da gibt es keinen, der das mir zugetraut hätte. Im Moment ist es ja so, ich habe ja drei Rücktritte in der Fußballnationalmannschaft der Frauen.
Genau.
Da geht ja medial fast die Welt unter.
Mhm.
Und ich denke mir, ja, aber jetzt haben wir andere, die genau da reinkommen. Und ich sehe es jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht im Moment Fußball-Deutschland sieht, sondern ich sage, boah, da ist jemand, die hat definitiv Potenzial, Führungsspielerin zu werden. Oder vielleicht kommt irgendeine an, die denkt man jetzt noch gar nicht.
Mhm.
Das ist eben auch wieder so ein typisches Beispiel. Die Welt bricht zusammen, weil Poppy aufhört, was natürlich echt schade ist. Aber es gibt mit Sicherheit jemand, die genau diese Rolle in der Nationalmannschaft übernehmen kann.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge.
Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk. Heute mein Gast Christian Wück, der aktuelle Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft, der uns im letzten Jahr mit dem Gewinn der U17-Weltmeisterschaft beglückt hat. Und ich freue mich sehr, heute mit dir, Christian, über Führung und Leadership zu reden.
Hallo Munir, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch in dieser Runde mal Gast zu sein und bin gespannt, in welche Richtung wir heute kommen werden.
Ja, bin ich auch gespannt jedes Mal. So ein paar Fragen sind natürlich vorbereitet, aber es ist immer wieder neu. Ja, so ein Weg durchs Gestrüpp. Man ebnet sich so den Weg und am Ende schaut man zurück und denkt sich so, ja, sind einen gemeinsamen schönen Weg in diesem Gespräch gegangen. Jedes Mal, wenn ich hier einen Gast sitzen habe, so eine kurze Vorstellung auch, Christian, gerade was die Trainerstation anbelangt, das hat nicht jeder immer auf den Schirm. Bei dir fing es nach dem Ende deiner aktiven Karriere an. Du kannst mich gerne korrigieren. 2002, 2003 als Co-Trainer der Amateurmannschaft bei Arminia Bielefeld. Und dann gibt's ja auf Wikipedia auch so einen Eintrag, Trainer beim SV Enger Westerenger, so ein knappes Jahr, bevor du dann bei Rot-Weiß Aalen als Co-Trainer eingestiegen bist und dann auch Rot-Weiß Aalen in die zweite Liga geführt hast als Trainer 2009. Mit Enger Westerenger, du warst da Trainer.
Genau, ich war da Trainer. Ich war in Bielefeld hängen geblieben. Meine letzte Profistation war Arminia Bielefeld. Musste dann mit 29 Jahren aufgrund einer Knieverletzung aufhören und habe dann eine Umschulung, also ein Fernstudium gemacht. Ich habe das Sportmanagement abgeschlossen und bin dann bei der IHK, habe ich noch die Prüfung zum Sportfachwirt abgeliefert, was eine Riesenumstellung war, sich wieder hinzusetzen, zu lernen, wirklich ja, Zeit zu nehmen, um Themen zu beackern, den Kopf wieder einzuschalten. Und nebenbei habe ich dann bei Arminia Bielefeld bei den Amateuren eben noch mitgearbeitet als Assistenztrainer und habe dann eben über Zufälle den Kontakt zu Enger Westerenger bekommen. Das ist ein ganz kleiner Ort, ungefähr 15, 20 Kilometer von Bielefeld entfernt. Die haben damals in der, ich glaube, 5. oder 6. Liga gespielt. Es war ein Kunstrasenplatz und das waren meine ersten Stationen als Cheftrainer, mit einer Mannschaft, mit Menschen zu arbeiten.
Mhm. Und wenn ich an der Stelle schon mal fragen darf, so gibt's diesen Impuls, diesen einen Impuls zu sagen, Mensch, das war irgendwie meine Grundmotivation, Trainer zu werden, oder hat sich's einfach von Angebot zu Angebot ergeben? Was war so gerade am Anfang so der Blick auf dein zukünftiges Berufsleben, deine Vision von dir selbst? War da die Trainerrolle ganz klar implementiert?
Eigentlich nicht. Eigentlich war es so, ich habe die sowohl bei Arminia Bielefeld bei den Amateuren als auch in Enger Westerenger wirklich für umsonst gearbeitet. Ich habe, glaube ich, nicht mal eine Aufwandsentschädigung bekommen. Ich wollte einfach weiter irgendetwas mit Fußball machen. Und neben diesem Studium, das ja viel mit Sport zu tun hatte, wollte ich einfach, ich habe seit 6 Jahren spiele ich Fußball oder habe ich Fußball gespielt. Und ich wollte diesen, ja, mein Traum einfach nicht einfach so loslassen. Und deswegen als Trainer einfach mal sich auszuprobieren, wie ist es, eine Mannschaft zu führen, wie ist es, mit Menschen umzugehen, unabhängig vom Erfolg, war einfach eine komplett neue Situation für mich. Ich war in meinen Mannschaften ja nie der Führungsspieler. Ich war immer einer, der links außen, der Tore gemacht hat, der schnell war, aber ich war nie einer, der mal bei einer Diskussion das Heft in die Hand genommen hat oder mal gesagt hat, Männer, wir müssen da was verändern. Das haben andere übernommen. Und deswegen sich da mal auszuprobieren, auch unterklassig mal zu schauen, auf was muss man denn achten, was für Probleme treten denn auf, was für Erfolge kann man denn feiern. Das war für mich mal dieser Impuls zu sagen, ich probiere es einfach.
Das finde ich jetzt gerade super spannend, was du sagst, Christian, weil grundsätzlich heißt es ja, wenn man auf Teams schaut, auf Mannschaften im Fußball, naja, der ist prädestiniert, auch mal Trainer zu werden, ne? Und dann gehen die so ihre Wege und dann, ja, das war ja klar, dass der vielleicht diesen Weg geht. Und jetzt bei dir, also bei mir im Job, im Coaching geht es immer um Veränderung. Also und ich finde es super spannend, gerade zu hören, so ja, ne, also die Veränderungen, die können kommen, auch überraschenderweise. Das heißt, bei dir, ja, wenn Spieler über dich nochmal reden aus der Vergangenheit, so Mensch, der Christian damals in Nürnberg, Karlsruhe, ach, dass der jetzt diese erfolgreiche Trainerkarriere gegangen ist, das hätten die dir vielleicht gar nicht zugetraut. Wie hast du es denn erlebt, was du dir noch angeeignet hast im Vergleich zu deinem Spielerdasein? Was war es denn?
Ganz, ganz viel. Ich glaube, ich habe mich wirklich erst ziemlich spät entwickelt. Und die meiste Entwicklung habe ich jetzt in den letzten 6, 7, 8 Jahren gemacht. Und da diese Entwicklung wurde angestoßen über ganz viele Gespräche mit Kollegen, mit Trainerkollegen, über die man ganz viel die Sichtweise verändert hat, über Fortbildung beim DFB, über die uns da angeboten werden. Aber der Mensch, der ich heute bin, der hat sich ziemlich spät erst entwickelt. Und ich glaube, du hast es angesprochen, wenn du jetzt mit Spielern sprechen würdest, ob die mir das zugetraut hätten als Spieler, was ich jetzt bin, und ich Frauennationalmannschaft als Bundestrainer, da geht ja nicht mehr viel drüber. Ich glaube, da gibt's keinen, der das mir zugetraut hätte.
Und das ist schon krass. Und du hast vorhin gesagt, so, naja, ich wollte auch bei Enger Westerenger mal erleben, ja, wie ist es denn zu führen? Ja, wie war es denn dann zu führen? Also, was hat der Ex-Spieler Christian Wück dann so faszinierend gefunden am Führen?
Ich glaube, es war ein Entwicklungsschritt, den ich unbedingt gehen musste. Und aus diesem Schattendasein einer Mannschaft rauszugehen, um dann zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich habe eine Vision, was ich mit einer Mannschaft erreichen möchte, sowohl aus sportlicher Sicht als auch als ja, als Gruppe. Und diese Entwicklung, in die wurde ich dann eben reingestoßen. Und die hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß es macht, mit jungen Spielern zu trainieren, ihnen die Erfahrung. Und das war am Anfang, glaube ich, mein größtes Plus, dass ich eben über 12 Jahre lang selbst Profi war und da unheimlich viele Erfahrungen, positiv wie negative, mitnehmen konnte und das den Spielern weitergeben konnte.
Und zwei Dinge, glaube ich, liegen auch drin in der Beschreibung dieses Weges. Also das eine ist so Zutrauen bei dir. Also ne, ich kann das plötzlich bei Dingen, die vorher vielleicht gar nicht dir zugetraut wurden, aber man merkt, das funktioniert, das geht. Es braucht ein paar Komponenten. Das ist so das eine. Und dass eben auch Entwicklung immer passieren kann. Ne, also auch bei dir, du sagst, ich habe mich spät entwickelt und jetzt in Bezug auch auf deine jungen Spieler, ne, das war ja auch oftmals ein Thema bei dir, Mensch, da können sich Jungs entwickeln, denen man auch etwas nicht zugetraut hat. Also da sehe ich so einen wiederkehrenden Moment auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man macht sich natürlich Gedanken, was nimmt man denn aus seiner aktiven Zeit jetzt mit? Wie will man denn als Trainer sein? Was für Eigenschaften will man denn am Spielfeldrand oder in der Kabine zeigen? Und da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen, was ich von meinem allerersten Trainer, Willi Entenmann, der leider schon verstorben ist, eben als 17-Jähriger in Nürnberg gespürt habe. Und das ist hängen geblieben. Und diese zwei Eigenschaften, das sind Punkte, an denen wollte ich mich immer messen lassen. Mhm. Und so habe ich angefangen. Das waren meine Grundlagen als Trainer im Fußball. Und wenn ich die Entwicklung sehe von Enger Westerenger über Aalen, Kiel und dann eben DFB, dann ist das immer mein Grundstein, diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen den Spielern zu geben, sowohl in guten als auch eben in schlechten Zeiten.
Mhm. Ja, du hast es eben nochmal gesagt, also der weitere Weg führte dich dann von Aalen eben nach Kiel, dritte Liga, glaube ich, damals, 2009, 2010 und dann 2011 DFB, Co-Trainer der U16, so habe ich es gelesen und dann eigentlich 12 Jahre, nicht eigentlich, sondern 12 Jahre für den DFB gearbeitet als hauptamtlicher U17-Trainer, U16, U15. Also man geht ja dann mit den Mannschaften mit. Ja. Also man übernimmt die dann in der U15, glaube ich, und geht dann mit denen 3 Jahre, so glaube ich, war das.
Am Anfang waren es immer nur 2 Jahre von der U16 in die U17. Wir haben dann irgendwann umgestellt auf 3 Jahre, weil es, glaube ich, für den Trainer einfach viel wichtiger ist, noch ein Jahr mehr mit jungen Talenten zu arbeiten. Dieses ganze Talentsichten ist in 2 Jahren gar nicht hinzubekommen. Wir haben so einen großen Talentpool in Deutschland, dass wir wirklich auf diesen 2-Jahre-Rhythmus gegangen sind und er hat sich definitiv bewährt. Ich will nochmal zurückkommen auf Holstein Kiel. Das war nämlich eine Trainerstation, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war auch ein ganz großer Moment für mich zu merken. Ich hatte in Aalen unheimlich Erfolg. Ich hatte in Aalen eine Mannschaft, die mit jungen Talenten und erfahrenen Spielern gespickt war. Wir sind aufgestiegen in die 2. Liga. Und ich bin dann nach Kiel gegangen. Und ich habe in Kiel nichts anders gemacht als in Aalen. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Weil die Mannschaft komplett anders war, weil ganz andere Charaktere in der Mannschaft waren, weil die Rollen im Team gar nicht klar waren, weil es ganz viele Spieler gab, die seit 5, 6, 7, 8 Jahren in Kiel waren und dann gab es Spieler, die erst jetzt zur neuen Saison gekommen sind. Und da hat die Harmonie überhaupt nicht gepasst. Und kann ich mich noch wirklich gut daran erinnern, ich war teilweise in meiner Wohnung gesessen, abends, und habe mir überlegt, wieso funktioniert denn das nicht, was ich vorhabe? Es hat doch schon mal funktioniert. Und wieso passen denn die Maßnahmen nicht, die ich mit meinem Trainerteam versucht habe? Und das war für mich so ein ganz großes Learning, dass man seine Art zu coachen, seine Art Fußball zu sehen, an der Mannschaft ausrichten muss. Und das war ein Punkt, der mich unheimlich weitergebracht hat. Auch wenn Holstein Kiel jetzt im Nachhinein für mich erfolgsmäßig ein absolutes Katastrophe war.
Ja, schön, dass du das nochmal anmerkst an dieser Stelle. Und was ist es denn jetzt? Robin Dutt, den ich hier mal auch gehabt habe, der hat auch von seiner Zeit in Leverkusen gesprochen, als er als ganz, ganz erfolgreicher Trainer vom SC Freiburg dorthin gewechselt ist und heute feststellt und selbstkritisch sagt, Mensch, ich habe gar nicht geschaut, was die Mannschaft braucht. Ich wollte mein System, meine Gedanken überstülpen. So hat er es formuliert und sagt, das war mein größter Fehler. Ich habe überhaupt gar nicht zugehört. Was ist denn da? Und jetzt nochmal gefragt auf dich, weil ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, gerade im Fußball, weil du ja eben verschiedene Teams trainierst im Laufe deiner Karriere. Was würde denn der Christian Wück 2024 dem Christian Wück 2009 jetzt raten? Also was könnte man denn jetzt tatsächlich anders machen? Oder wie gehst du es heute anders an?
Ich glaube, die soziale Komponente, die Spieler zu kennen, die Befindlichkeiten der Spieler zu wissen, ist unheimlich wichtig. Man sollte mit den Spielern ein sehr vertrautes Verhältnis haben. Das heißt nicht, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern man kann, wenn wir über Ehrlichkeit sprechen, man muss den Spielern auch schon mal sagen, was eben gerade nicht so läuft, wo noch Potenzial ist, was vielleicht für den Spieler in den nächsten halben Jahr unheimlich wichtig sein wird und für die Entwicklung. Und dann muss man schauen, welche Spieler zusammenpassen. Und diese Mannschaftszusammenstellung, sowohl im Verein als auch in einer Nationalmannschaft, einer Unnationalmannschaft, ist immens wichtig, weil es ist ein Mannschaftssport. Und man braucht eine gute Mischung. Und so wie es Robin Dutt gesagt hat, den ich beim DFB auch kennenlernen durfte. Es ist unheimlich wichtig, dass der Trainer sich nicht zu ernst nimmt, sondern dem Trainer muss klar sein, er kann nur Erfolg haben, wenn die Mannschaft ihm den Erfolg schenkt und wenn die Mannschaft in die gleiche Richtung geht, wie der Trainer gehen möchte.
Die Mannschaft, die dem Trainer den Erfolg schenkt, also nochmal, das Wort ist in dem Zusammenhang recht ungewöhnlich.
Ich habe meiner Europa- und Weltmeistermannschaft im Jahrgang 2006 in meinen Anfangsansprachen zur Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft gesagt, Männer, ich weiß, dass ich selber nicht Europameister oder Weltmeister werden kann, aber ich weiß, dass ich es mit euch werden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, auf was es ankommt. Wenn die Mannschaft so zusammengestellt ist, dass sie davon überzeugt ist, dass der da vorne steht und der so ein bisschen die Richtung vorgibt, der die Gegnervorbereitung macht, der die Mannschaft aufstellt, dass der Ahnung hat und dass der es nur macht, um Erfolg zu haben mit der Mannschaft, dann glaube ich, ist vieles möglich.
Das heißt, die Zusammenstellung einer Mannschaft, einer Gruppe, übertragen wir es ins Business, in der Arbeitswelt, auch dort müssen die Menschen miteinander funktionieren. Dort hat man oftmals weniger Einfluss. Ne? Man muss mit den Gegebenheiten Vorlieb nehmen. Im Fußball kann es dir besser gelingen. Du hast einfachere Möglichkeiten. Also diese Mannschaftszusammenstellung und Julian Nagelsmann vor der Euro hat ja auch so ein Stück weit plötzlich Maßnahmen getroffen, wo man gemerkt hat, aha, die Zusammenstellung der Mannschaft, also ein paar Puzzleteile hier rausnehmen, neue rein und auf einmal war da eine ganz andere Dynamik. Also ist das der Punkt, wo du als Trainer das meiste, das größte Augenmerk haben solltest und würdest du heute eben in Kiel in Bezug auf die Mannschaftszusammenstellung anders reagieren, agieren?
Definitiv. Also das Problem war einfach in Kiel, ich bin im Oktober, November gekommen. Und da war die Mannschaft ja schon da. Ich hatte ja überhaupt keine Einflussmöglichkeiten mehr auf irgendeine Mannschaftsformung oder Zusammenstellung. Das war eben das, was ich daraus gelernt habe, wie wichtig es ist, im Vorfeld eine Mannschaft zusammenzustellen. Und wenn man dann zu einem Verein kommt, wo alles schon da ist, meistens während einer Saison, dann muss man damit das Beste rausholen. Und da war ich ganz ehrlich noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber es war für mich ein sehr, sehr großer Lerneffekt. Und du hast Julian Nagelsmann angesprochen bei der EM. Er hat die Rollen klar verteilt. Und auch das ist ein Punkt, den wir beim DFB mit Turniermannschaften immer wieder machen. Wir verteilen Rollen und wir sprechen vorher, bevor wir nominieren, mit Spielern und sagen ihnen zum Beispiel, pass auf, ich sehe dich auf der Position, aber Spieler XY sehe ich vor dir. Kommst du damit zurecht, vielleicht immer nur eingewechselt zu werden? Kommst du damit zurecht, während eines Europameisterschaftsturniers die Mannschaft so zu fordern und vielleicht gar nicht zu spielen? Und das ist so die Rollenverteilung, die Julian auch immer wieder in Interviews publik gemacht hat. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass die Spieler, die nominiert waren bei der Europameisterschaft mit ihren Rollen, zu 100% sich identifiziert haben.
Und auch da natürlich die Auseinandersetzung, die Kommunikation ist da ganz wichtig, dass es da keine Missverständnisse gibt, also immer wieder darauf hinweisen, ne, so sehe ich dich, hast du es wahrgenommen? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in den Gesprächen dann mit den Spielern.
Genau, diese Offenheit, Spielerinnen. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, das kann nie eine Einbahnstraße sein. Ich glaube, die Kommunikation muss immer hin und her fließen. Und man muss auch mit den Befindlichkeiten der Spielerinnen oder der Spieler natürlich klarkommen. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist nicht immer nur alles positiv. Es ist manchmal eben auch schon ziemlich hart. Und ich habe jetzt 12 Jahre mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Da gab es schon mal Einzelgespräche, wo ein paar Tränen geflossen sind. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Darauf sollten auch Spieler vorbereitet sein. Weil eben diese Ehrlichkeit einfach alles toppt. Das bringt ja keinem Jugendspieler, wenn ich ihm das Grüne vom Himmel runter hole und es gar nicht stimmt. Nur weil ich nicht den Mut habe, ihm die Wahrheit zu sagen und ihm zu sagen, du pass auf, für dich ist es vielleicht gut, mal nochmal 2 Jahre nur im Verein dich weiterzuentwickeln und dann hast du nochmal die Chance, zu uns zu kommen.
Und diese Offenheit und Ehrlichkeit, da denkt man ganz oft, naja, das ist eine selbstverständliche Eigenschaft einer Führungskraft, eines Trainers. Jetzt warst du ja auch selbst Spieler, warst jetzt viele, viele Jahre und bist viele, viele Jahre Trainer. Wie schwer ist es jetzt wirklich, so ranzugehen, die Ehrlichkeit zu leben, diese kritischen Gespräche zu führen, Woche für Woche vielleicht mit Spielern zu reden, die nicht im Kader sind, jetzt im Vereinsfußball auch. Ist das schwieriger, als man so denkt? Und hast du selbst auch die Erfahrung gemacht, Mensch, vielen Trainern fällt das ganz schön schwer?
Definitiv, und ich habe es am eigenen Leib erlebt. Also ich meine, ich bin ziemlich gut in die Bundesliga gestartet. Ich war 4 Jahre in Nürnberg, bin dann nach Karlsruhe gewechselt. Und in Karlsruhe war es dann leider so, dass ich von 5 Jahren bestimmt 3 Jahre lang verletzt war. Und ich mich von einer Verletzung in die andere gehangelt habe und dadurch dann eben auch nie wieder die Leistung oder die Leistungsspitze kam, wie ich sie in Nürnberg hatte. Und ja, ich hatte ganz viele Momente, wo ich auf der Bank saß, wo ich im Training Gas gegeben habe, versucht habe, am Wochenende in die Mannschaft reinzukommen und am Samstag halt wieder auf der Bank saß und ich wusste nicht, warum. Und weil ich mich als Spieler natürlich genauso gut, vielleicht sogar noch besser gesehen habe als meinen Konkurrenten auf der Position. Und da hätte ich mir schon von dem einen oder anderen Trainer ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Ehrlichkeit gewünscht, ein bisschen mehr Klarheit. Ich wäre ja gar nicht sauer auf ihn gewesen, aber es hätte mir persönlich unheimlich viel gebracht, wenn ich gewusst hätte, woran ich bin. Das war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, ich weiß gar nicht, warum ich nicht mehr von Anfang an spiele. Und ich weiß gar nicht, warum der Trainer den anderen Spieler besser sieht, als mich sieht. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von Jugendtrainern, den Spielern ganz klar zu sagen, versuch dich da zu verbessern, versuch das zu machen, versuch das vielleicht nicht mehr zu machen. Und dann hast du auch wieder reale Chancen, in die Mannschaft reinzukommen. Und das ist so ein Punkt, das habe ich am Anfang gesagt, die Erfahrungen, die ich im Profibereich gemacht habe, die helfen mir jetzt in der Arbeit mit einer Mannschaft.
Und das liegt ja auch auf der Hand, gerade in der Arbeit mit den Jugendnationalspielern vielleicht. Du bist damals 1990 als drittjüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. 17 Jahre und ein paar und 130 Tage, glaube ich. Also du hast als ganz junger Mensch Dinge erlebt, die nicht vielen Spielern zuteil wird, ja, so ein Hype und so ein Jungstar, der da plötzlich kommt und alle schauen nach dir und viele Schulterklopfer. Und die andere Seite auf dieser Skala, auf dieser Balance ist natürlich mit 29 seine Karriere beenden zu müssen aufgrund seiner vielen, vielen Verletzungen. Da steckt ja eine Bandbreite drin, die mega wertvoll ist, auch wenn du das wahrscheinlich in der Zeit selbst nicht immer so wahrgenommen hast, aber das hilft dir jetzt natürlich auch gerade in Bezug auf junge Spieler, wenn es darum geht, einen Blick zu haben für ihre Karriere, vielleicht mit Demut auch ein bisschen drauf zu schauen und mit einer gewissen Bescheidenheit. Also diese Erlebnisse, die müssen dir ja massiv helfen.
Definitiv, weil ich es am eigenen Leib erlebt habe. Also eigentlich von Himmel hoch jauchzend, also in die Bundesliga gestartet. Ich glaube, ich habe in meiner ersten Saison 8 Tore gemacht. Und mit 29 aufzuhören, damals in den 2000er Jahren, da hätte man ruhig noch bis 35 weiterspielen können. Also, und dann eben auch davor zu stehen, zu sagen, was mache ich denn jetzt? Und diese Erfahrung, auch bei der VDV, ich war bei der Spielergewerkschaft nach Kiel, wo ich eben keinen Job mehr hatte, wo ich dieses Profi-Camp mit arbeitslosen Fußballspielern geleitet habe, damit mit Spielern zu sprechen, die eine vollkommen falsche Realität vor Augen hatten, die sich viel besser, die von der Selbstwahrnehmung her komplett falsch lagen, mit denen zu reden und zu merken, ich komme gar nicht an sie ran. Also es ist ein konkreter Fall, es gab einen Spieler, dem habe ich irgendwann mal nach 5, 6 Wochen mal zu mir geholt, es war ein relativ junger Spieler, der hatte das Ziel, erste oder zweite Liga zu spielen. Aus meiner Sicht war aber Regionalliga das höchste der Gefühle für ihn. Und du weißt selber, in der Regionalliga verdient man nicht so viel, dass man eine Familie ernähren kann und noch was zurücklegen kann. Und das habe ich versucht, ihm klarzumachen und ich bin überhaupt nicht an den Spieler rangegangen. Mhm. Er hat sich das vorgenommen und das wird er schaffen, was auch in Ordnung war. Aber da habe ich gemerkt, dass die Selbstwahrnehmung von jungen Spielern teilweise schon schwierig sind. Und da offen und ehrlich mit Spielern zu reden, ist so ein bisschen die Aufgabe der Trainer, egal in welcher Altersklasse man ist, unheimlich wichtig ist.
Ist es schwieriger aktuell aufgrund des wachsenden Umfeldes um so einen top jungen Spieler?
Ja, es ist unheimlich schwierig, weil einfach unheimlich viele Menschen versuchen, den Spieler dem Spieler zu helfen, in Anführungsstrichen. Also da gibt es einen Berater, dann gibt es die Eltern, dann gibt es Verwandte, dann gibt es den Onkel, der irgendwann mal mit Sport irgendwas zu tun hatte. Dann gibt es die zweite Berateragentur, die versucht, ihn jetzt zu sich zu holen und so weiter und so fort. Und das ist schon nicht nur schwierig, auch sehr nervig.
Und da schaust du als Trainer natürlich genauer hin, wie so ein Spieler damit umgeht.
Ich schaue hin, ich versuche aber auch dem Spieler klar und deutlich zu machen, das ist ja der große Vorteil vom DFB, dass wir komplett unabhängig sind, dass wir dem Spieler sagen können, pass auf, wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich das und das machen. Unabhängig davon, ob ich da mehr Geld verdiene oder der Verein vielleicht mein Lieblingsverein ist oder sonst irgendwas. Das ist einfach der große Vorteil vom DFB, von den Trainern des DFBs, dass sie unabhängig sind und wirklich den Spieler in den Mittelpunkt stellen. Und die Entwicklung eines Spielers ist für uns beim DFB natürlich das Größte und das Wichtigste, weil wir sie irgendwann alle in der A-Nationalmannschaft sehen wollen.
Und jetzt nochmal zurück ganz konkret zu dieser Mannschaft, mit der du Europameister geworden bist, mit der du Weltmeister geworden bist. Ich habe eine Sequenz in einem Interview bei dir gesehen, wo du darüber gesprochen hast, so Mensch, die Leute so... Auch beim DFB teilweise, die haben der Mannschaft vorher viel zugetraut, der Mannschaft nachher dem Jahrgang viel zugetraut, aber dieser Mannschaft eigentlich relativ wenig. Und da sind wir ja wieder bei diesem Thema Zutrauen. War das für dich dann eine besondere Challenge, weil du irgendwie gesehen hast, so Mensch, da ist ja echt was rauszuholen. Das kann doch nicht sein, dass dieser Jahrgang hier so ein Stück weit abgewatscht wird.
Genau, es war eben genau diese Corona-Zeit, in der ich die Mannschaft übernommen habe. Ich habe sie in der U15 übernommen. Eben mit dem Ziel, in der U17 eine Europameisterschaft und dann, wenn möglich, auch eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und in der Corona-Zeit war es halt leider so, die Jungs waren damals 14 Jahre alt und sie durften ja auch nicht trainieren. Also in den NLZs war es so, dass die U17 ausnahmsweise trainieren durfte und die U19, aber bis zur U15 hatten sie Trainingsverbot. Das heißt, sie haben bei sich zu Hause mit Kameras irgendwelche athletischen Übungen gemacht, aber das war's. Und auch Scouting war natürlich nicht möglich, weil keine Fußballspiele
waren.
Und dann habe ich angefangen, mit Menschen zu telefonieren, die mit den Spielern einfach zusammengearbeitet haben. Das waren Trainer, das waren Berater, das waren Manager aus den NLZs. Und ja, es war wirklich so, dass es gab wirklich keine einzige positive Rückmeldung. Es hieß dann immer, ja, der 2005er-Jahrgang war gut und der 2007er ist auch wieder gut, aber ich habe hier in meiner Mannschaft, das könnte echt schwierig werden. Ich kann dir da wirklich keinen empfehlen, der wo ich jetzt Potenzial sehe, dass er irgendwann mal durchstarten wird. Und da sitzt du dann auch irgendwann zu Hause und denkst, boah, was mache ich denn jetzt? Ich habe es jetzt mit den Mannschaften, die ich hatte, alle Endturniere erreicht. Und das ist das große Ziel, was wir beim DFB haben, dass wir den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geben, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften zu spielen. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Und jetzt bekomme ich so ein negatives Feedback. Und da einfach, da weiß ich auch noch, da war ich irgendwann mal allein im Wohnzimmer gesessen und habe gedacht, boah, das könnte echt schwierig werden. Ja, und dann einfach zu sehen, wie sich die Spieler dann entwickelt haben, das macht mich stolz, ohne dass ich jetzt sage, die haben sich jetzt wegen uns entwickelt oder sonst irgendwas. Das haben wir ja alle im System Fußball Deutschland hinbekommen. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, dass die Deutschen einfach zu negativ sind. Und erstmal das Negative sehen, bevor sie zum Positiven kommen. Und weil wir hätten es ja auch genau anders machen können. Wir hätten ja auch ein Feedback geben können, zu sagen, pass auf, da ist ein, ich nenne jetzt mal Paris Brunner, der ist zwar einer, der macht nur unheimlich viele Stockfehler, aber der trifft Tore. Der macht Tore, der ist im 16er präsent, das ist ein verrückter Vogel, aber der macht Tore. So, hätte ja auch kommen können. Oder eben ein Noah Darwish, der jetzt bei Barcelona spielt, das ist ein Techniker, da gibt's nur sehr, sehr wenige davon. Aber bei ihm war es halt immer das Körperliche, kann er sich körperlich durchsetzen oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein typisch deutsches Phänomen. Erstmal zu sagen, was er noch nicht kann, und dann komme ich zu dem, was er vielleicht schon gut kann. Wir können es ja irgendwann auch mal umdrehen.
Ja, das fände ich eine klasse Idee, so um das positive Mindset zu stärken. Und es gibt ja auch Trainer, die sagen, Mensch, ich zeige in der Spielanalyse eigentlich fast keine negativen Szenen mehr.
Oder ich benenne sie anders. Ich sage, das ist passiert, was wäre jetzt die beste Lösung gewesen? Einfach um die Spieler zu oder die Spielerinnen jetzt dahin zu bekommen, zu sagen, ja, okay, der Trainer schaut gar nicht oder sagt gar nicht, dass das schlecht war, sondern der bringt uns jetzt dazu, jetzt die beste Lösung zu finden. Oder jetzt im Moment ist es ja so, ich habe ja drei Rücktritte in der Fußballnationalmannschaft der Frauen.
Genau.
Da geht ja medial fast die Welt unter. Und ich denke mir, ja, aber jetzt haben wir andere, die genau da reinkommen. Und ich sehe es jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht im Moment Fußball-Deutschland sieht, sondern ich sage, boah, da ist jemand, die hat definitiv Potenzial, Führungsspielerin zu werden. Oder vielleicht kommt irgendeine an, die denkt man jetzt noch gar nicht. Das ist eben auch wieder so ein typisches Beispiel, die Welt bricht zusammen, weil Poppy aufhört, was natürlich echt schade ist, aber es gibt mit Sicherheit jemanden, die genau diese Rolle in der Nationalmannschaft übernehmen kann. Ob sie es dann umsetzen kann, das werden wir dann sehen.
Würdest du sagen, dass das ein Stück weit eine Wesenseigenschaft von dir ist, ein gewisser Grundoptimismus, eine Positivität? Kennt man dich auch so zu Hause in Gähnheim? Oder auch sonst, wo du
nein, halt ich bin nicht immer gut drauf. Ich bin nicht immer gut drauf, definitiv nicht. Aber das habe ich mir schon angeeignet. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich gemacht habe, eine Situation zu sehen. Und es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, eine Situation einzuschätzen. Die Situation bleibt aber gleich. Also, was spricht jetzt dagegen, die Situation positiv einzuschätzen? Weil die Situation bleibt trotzdem gleich, ob ich sie jetzt negativ oder positiv sehe. Und das ist jetzt einfach so ein Punkt. Natürlich kann ich jetzt auch jetzt sitzen und sagen, boah, jetzt hat die Alex Bob ist weg. Was mache ich denn jetzt? Das ist für mich überhaupt kein Thema. Und das ist so eine Entwicklung, das hätte ich vor 8, 9 Jahren noch nicht gemacht.
Da brauchst du auch ein bisschen so ein Vertrauen zu sich selbst, auch sich selbst zu kennen, ein Stück weit seine Stärken, seine Schwächen zu kennen. Also so ein Stück weit auch eine Erfahrung mit sich selbst, mit dem Leben.
Genau, und das ist aber auch eine Grundvoraussetzung, um es den Spielern auch vorzuleben. Den Spielern und Spielerinnen. Ich habe zum Beispiel meinen Jungs damals auch gesagt, ich habe nicht gesagt, wir können Europameister werden. Ich habe ihnen in der Anfangsrede gesagt, wir werden Europameister. Und ich habe es nicht gesagt, nur weil ich es gesagt habe, sondern ich war zutiefst davon überzeugt. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, die haben mir das abgenommen, dass sie gemerkt haben, ja, der Trainer, der will uns nicht nur stark reden, sondern der glaubt an uns und der tut alles dafür, damit das auch wirklich dann irgendwann mal Realität wird.
Und damit habt ihr ja wirklich viele, viele Menschen überrascht. Ohne dir nahe treten zu wollen, weil du, also beim DFB Jugendnationaltrainer zu sein, ist schon echt wow, ne? Das ist schon eine Elite, das ist schon ein toller Weg als Trainer, so viele Jahre die Jungs zu fast allen Endturnieren gebracht zu haben und trotzdem vielleicht, deswegen frage ich mal ganz sachte an, so diese Überraschungskuh in Anführungszeichen, also diese Entwicklung einer Mannschaft, der niemand etwas zugetraut hat und mit dem Trainer Christian Wück, der auf einmal so dasteht und man denkt so, wow, haben wir da irgendwas übersehen, das große Trainertalent in Deutschland, wo war der eigentlich all die Jahre? Also ein Stück weit, kannst du dich mit diesem Weg dieser Mannschaft ein bisschen identifizieren oder ist es zu hoch gegriffen?
Ich glaube, auch das ist ein typisch deutsches Phänomen. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Ich bin mit den 98er-Jahrgang, war ich bei der Europameisterschaft auch im Finale gegen die Franzosen gestanden. Da waren Felix Passlack mit dabei. Wir haben leider verloren. Wir sind dann zur Weltmeisterschaft gefahren und sind im Achtelfinale gegen Kroatien ausgeschieden. Mit den 2000ern, da war der Fiete Arp Torschützenkönig bei der Europameisterschaft, sind wir ins Halbfinale gekommen. Bei der Weltmeisterschaft in Indien sind wir gegen Brasilien vor 70.000 im Viertelfinale ganz unglücklich mit 2-1 ausgeschieden. Und dann jetzt eben mit den 2006ern, die 2003er sind wegen Corona ausgefallen, mit den 2006ern eben diese großen Erfolge. Meine Arbeitsweise war aber immer gleich. Und natürlich entwickelt man sich, aber im Großen und Ganzen war es immer gleich. Es hat aber in Deutschland keiner wahrgenommen. Mein ganzes Trainerteam hat Top-Arbeit geleistet. Aber dadurch, dass die wirklich diese ganz großen Erfolge nicht da waren, hat es in Deutschland keiner wahrgenommen. Und ich wundere mich dann immer, wenn jetzt natürlich die mediale Präsenz auch nach dem EM- und WM-Titel da war, da frage ich mich dann schon, wo war die denn vor 3 Jahren, als Fiete Arp da war oder ein Felix Passlack oder Keidel, der jetzt in Stuttgart ist. Da war die Arbeit genauso gut. Und natürlich ist Fußball auch ein bisschen ein Spiel, wo man ein bisschen Glück braucht. Man braucht Spielglück. aber die Arbeit ist doch die gleiche, wie sie jetzt auch war. Und das ist halt jetzt das, klar, ich werde jetzt wahrgenommen, mein Trainerteam wurde wahrgenommen, die Mannschaft wurde wahrgenommen, aber die Arbeit ist seit 7, 8, 9 Jahren schon gut.
Aber es hilft natürlich, sowas im Rücken zu haben. Diese Bestätigung durch ein grandioses Ergebnis hilft natürlich einfach auch nochmal, dass du jetzt auch dich anders vertreten kannst, weil ne, es hat wirklich im ganz, ganz Großen auch toll funktioniert.
Genau, genau. Das merke ich jetzt gerade.
Und ganz kurz auch nochmal, weil es natürlich auch aus der Sicht des Coaches toll klang, wie du auch die Mannschaft durch so ein paar nicht Kniffe, Motivationskniffe, aber irgendwie so geeint hast, dass ein paar Anker gesetzt wurden, mit denen sich die Spieler identifizieren konnten, die sie irgendwie durch das Turnier getragen hat. Also diese Identifizierung mit diesem Bild des Panthers oder aber auch, wie du Sequenzen von Mario Götze reingebracht hast, Guido Buchwald, das sind ja alles Dinge, wo du dir wirklich ja sehr, sehr viele Gedanken gemacht hast. Du hast Eigenschaften benannt mit deinem Trainerteam. Was zeichnet jeden Spieler aus? Und hast da so ein Hashtag mit dieser Eigenschaft verbunden. Also, keine Ahnung, Kampfkraft oder so. Das Hashtag Kampfkraft und das dann einem Spieler zugeordnet. Und alle Spieler haben dann diese Liste bekommen und wussten ein Stück weit, aha, okay, das ist das, was diesen Spieler ausmacht. Also auch etwas Verbindendes. Wie sehr beschäftigst du dich mit solchen Schritten? Das ist ja jetzt nicht alltäglich. Jetzt seid ihr Weltmeister geworden, also muss das ja irgendwas gebracht haben. Hat's was gebracht?
Das hat definitiv war ein ganz großer Baustein für die Erfolge, die wir mit dem Jahrgang gefeiert haben. Und da gehört das ganze Funktionsteam dazu, die Psychologin, die bei uns mit dabei war. Und aber es hat auch immer Ursprünge gehabt. Also für uns war klar, wir wollen der Mannschaft oder dem Jahrgang nicht irgendwas aufstülpen, sondern wir wollten, dass sie für sich mal sagen, obwohl ich fange anders an. Es war so, wir haben mit der U16, die letzten Maßnahmen war in Clairefontaine in Frankreich, 2 Freundschaftsländerspiele gegen Frankreich. Und wir kommen dort an, sind dann mit dem Bus nach Clairefontaine gefahren und machen dort das erste Training, und das war eine absolute Katastrophe, dieses Training. Es war keine Motivation war da, es hat sich keiner wegen Fehler aufgeregt, es hatte eigentlich überhaupt keiner Lust, Fußball zu spielen. Dann haben wir die Jungs zusammengeholt und wir machen normale Analysen von Trainingseinheiten, die haben wir weggelassen. Wir haben ihnen 2 Fragen gestellt: Wie wollt ihr in Deutschland eigentlich wahrgenommen werden? Und wer wollt ihr eigentlich sein auf und neben dem Platz? Was ist eure Motivation? Wie wollt ihr, was wollt ihr erreichen im Leben? Und daraus hat sich dann ziemlich viel, hat sich dieser Panther entwickelt. Und wir haben eine Identität, eine Mannschaftsidentität entwickelt mit der Mannschaft. Und wir waren eigentlich nur Begleiter. Also die Trainer und die Psychologin, wir haben den Prozess begleitet. Aber die Mannschaft hat gesagt, so wollen wir wahrgenommen werden. Das sind wir. Und die Trainer haben dann insgesamt nur 3 Schwerpunkte aus fußballerischer Sicht in diese Identität mit reingebracht. Mhm. Eine Identität war zum Beispiel, wir wollten unheimlich dominant sein. Wir wollten dominant spielen, wir wollten eine Zweikampfquote haben, die unheimlich dominant da ist. Okay. So hat sich das dann entwickelt. Diese Hashtags, die wir entwickelt haben, das war auch für mich wieder ein Aha-Moment, wo meine Psychologin irgendwann zu mir kommt und sagt: Christian, ich habe gerade mal mit 2 Spielern so nebenbei eine Frage gestellt: Was glaubt ihr denn, was der Cheftrainer von euch hält? Oder was schätzt er denn an euch? Und beide haben unisono gesagt: Das wissen wir gar nicht. Jetzt musst du wissen, dass wir nach jedem Lehrgang Einzelgespräche mit den Spielern abhalten. Und in den Einzelgesprächen, der Lehrgang nochmal Revue passiert wird, dann sagen wir den Spielern: Pass auf, das finden wir gut an dir, da musst du vielleicht noch einen Wert drauflegen, dass es vielleicht besser wird, achte da drauf, mach das weiter und so weiter. Nach jedem Lehrgang. Und dann kommt eben sowas nach ungefähr 2,5 Jahren Arbeit mit dem Jahrgang. Da siehst du, wie schwierig Kommunikation ist. Und dass, wenn ich denke, kommunikativ ist alles in Ordnung, bei dem, der es empfängt, vielleicht gar nicht so rüberkommt. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, wir können jetzt nicht nur mit den Spielern reden, sondern wir müssen ihnen bildlich machen, was wir von ihnen halten. Und dann sind wir eben drauf gekommen, die Spieler reden, in dem Jahrgang haben sie nur noch mit Hashtags gesprochen. Wir machen jetzt für jeden Spieler ein Hashtag und machen 3 Charaktereigenschaften, die sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz für uns diesen Spieler charakterisieren. Und so ist das dann zustande gekommen. Und das waren alles Bausteine, die für den Erfolg maßgeblich waren.
Also wie du es auch nochmal gerade beschrieben hast, super spannend. Also diese Verschriftlichung von Wertschätzung hat einen unglaublichen Effekt, das mal zu lesen, das mal vor sich zu haben, aha, diese Worte mitzunehmen, das ist echt ein großes Geschenk. Und deswegen der Appell, wenn es geht, auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal die Verschriftlichung anleiten, also wie ihr das auch gemacht habt. Ne?
Wir haben dann auch diese Karten, diese Player-Cards in die Kabine gehangen. Also, dass jeder seine Player-Cards gesehen hat, das ist ja auch nochmal so eine Art Motivation. Mich als Spieler hätte das total motiviert. Und das haben wir dann ab diesem Zeitpunkt in jeder Kabine ausgehauen.
Jetzt bist du aktuell der neue Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft. So von den Gesprächen mit den Vereinen, mit den verschiedenen Spielerinnen, das ähnelt sich wahrscheinlich schon auch sehr zu deiner Arbeit als Jugendnationaltrainer, nur dass du halt einen anderen medialen Fokus hast, dass Fußball Deutschland da anders drauf schaut. Für dich ja quasi dann ein geübtes Terrain, also viel Dinge, die anzuschauen, mit den Spielerinnen ins Gespräch zu gehen. Trotzdem gibt es mit Sicherheit auch neue Herausforderungen. Was für eine Challenge ist es für den Trainer Christian Wück gerade?
Ich glaube, wie du schon sagst, es ist vom Grundsatz her gar nicht unterschiedlich. Es ist die gleiche Arbeitsweise, wie ich seit Jahren in den U-Teams mache. Mit den Vereinen in Kontakt zu treten, mit den Spielern und Spielerinnen in Kontakt zu treten, Spiele zu scouten, Fortbildungen abzuhalten und so weiter und so fort. Unterschied ist natürlich, mit Frauen zu arbeiten. Mit Frauen zu arbeiten, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Gewichtung von verschiedenen Punkten. Das wird für mich die große Herausforderung sein, glaube ich.
Was verstehst du unter Gewichtung? Also unterschiedliche Charaktere, das haben wir ja vorhin auch schon festgestellt, das Hauptaugenmerk zu schauen, dass so eine Mannschaft ausbalanciert ist. Ist das quasi jetzt gerade das Hauptaugenmerk, dass du versuchst, die Charaktere kennenzulernen?
Genau, also das ist jetzt der Punkt, den ich seit nach Olympia wirklich als Hauptpunkt auch für mein ganzes Trainerteam gesetzt habe. Wir wollen Spielerinnen kennenlernen, nicht nur wie sie auf dem Platz agieren, sondern eben auch, was steckt dahinter, wie war der Werdegang und so weiter und so fort. Das ist schwierig, weil es schon viele sind und es ist auch zeitaufwendig. Aber das gehört zur Arbeit dazu, natürlich.
Ja. Und jetzt geht's ja erst Ende Oktober los mit dem Spiel in Wembley. Eine lange Zeit auch. Brauchst du diese Zeit oder hättest du dir gewünscht, auch vorher jetzt schon mal so diese Lehrgänge zu haben oder einfach noch mehr Zeit mit denen verbracht zu haben?
Ich glaube, wenn man so lange beim DFB arbeitet, dann weiß man, dass man definitiv zu wenig Zeit mit den Nationalmannschaften verbringt. Ich meine, man muss sich das jetzt einfach mal vorstellen. Wir treffen uns an einem Montag. Da sehe ich dann auch einige Spielerinnen wirklich das erste Mal live. Ich habe mit einigen oder mit fast allen schon telefoniert. Ja, da war der Kontakt schon da, aber so wirklich Angesicht zu Angesicht sehe ich sie am Montag. Und dann spielen wir am Freitag schon. Das heißt, ich habe maximal 4 oder 5 Trainingseinheiten mit den Spielerinnen und habe ein komplett neues Trainerteam. Die Spielerinnen sind, klar, die kennen sich da aus, aber trotzdem die Bezugspunkte, die Trainer haben sich komplett verändert. Und das ist dann nicht so einfach. Wenn man überlegt, dann in Wembley zu spielen gegen so eine Top-Mannschaft wie England, da muss schon viel hinhauen in diesen 4, 5 Trainingseinheiten, damit wir da bestehen können. Aber das ist nun mal so. Auch da ist es ja jetzt so, man kann es jetzt negativ sehen oder man sagt, ja, okay, 5 Einheiten, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und ich freue mich unheimlich auf Wembley. Ich war noch nie da und da als verantwortlicher Trainer dann da zu stehen. Ich habe aus Spaß auch schon gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, drehe ich sofort wieder zurück, weil mehr geht eigentlich nicht. es ist als Nationaltrainer hat man viel weniger Zeit wie die Vereinstrainer, mit den Spielern und Spielerinnen zu trainieren, sie kennenzulernen. Aber das sind so sind die Begebenheiten und da macht man dann das Beste draus.
Und was du so ansprichst gerade, finde ich auch nochmal erwähnenswert, also diese Vorfreude auch bei dir als Trainer oder auch als Trainerin, also dass man das auch einfach ja miterleben darf und auch rüberbringen soll, also dass man Bock hat, dass man Freude hat, dass man Spaß hat, das darf man zeigen. Ja, das sage ich auch immer ganz vielen. Zeigt eure Freude.
Definitiv. Und vor allen Dingen sollte man sich immer wieder vor Augen führen und sich bewusst machen, diese Bewusstheit zu wissen, dass man schon privilegiert ist und dass man in einem ganz privilegierten Job arbeitet. Das war für mich schon als U-Trainer so, für den größten Fußballverband der Welt zu arbeiten, für den DFB zu arbeiten. Es war für mich immer was ganz Besonderes und ist es immer noch. Jetzt als Frauennationaltrainer zu arbeiten, ist für mich, ja, wow. Also das hätte ich ja selbst nie für möglich gehalten, das mal oder da die Möglichkeit zu bekommen, sich da zu beweisen. Mhm. Aber es war schon als U-Trainer für mich eine ganz privilegierte Stelle, die ich da begleiten durfte. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ich werde oft gefragt, wann ich wieder in einen Verein reingehe. Und da habe ich mir auch, oder da kommt dann auch aus mir raus, diese Punkte oder diese Möglichkeiten, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft zu erleben, nicht nur auf der Tribüne, sondern mitzugestalten, das kann mir ein Verein nicht bieten und das kann mir auch kein Geld der Welt bieten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja nur eine kleine Weltmeisterschaft. Mhm. Ich hoffe, man hat jetzt gesehen, das ist fast nicht zu unterscheiden von einer A-Nationalmannschaft. Wenn wir jetzt mit der U17 oder U18 in Indonesien waren, das sind die gleichen Voraussetzungen. Und das sind Momente, die möchte ich nicht missen und die kann man mit Geld auch nicht aufwiegen.
Mhm. Ja, schön, dass du das so sagst. Und zum Abschluss nochmal auf die Zukunft, die da so kommt. Worauf können sich denn die Spielerinnen freuen? Auf was genau?
Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Spielerinnen finden, die auch ein Spirit in die Mannschaft reinbringen, damit wir eben diesen kleinen Schritt noch gehen, von der Bronzemedaille vielleicht zur Goldmedaille. Also ich glaube schon, dass unser Anspruch sein muss, um Titel mitzuspielen. Das wird nicht einfach, weil ich schon merke, dass im Vergleich zu den Junioren die Juniorinnen weniger Quantität haben. Also ja, ich muss schon suchen, damit ich Spielerinnen finde, denen ich zutraue, sofort in die A-Nationalmannschaft reinzukommen. Das ist bei den Junioren so ein bisschen anders. Also da haben wir schon mehr einen Talentepool. Aber da sind wir dran beim DFB. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was verändert. Wir sind am Projekt Zukunft noch dran. Aber das hoffe ich, dass wir das hinbekommen, dass wir die Mannschaft verjüngen können, dass wir Qualität trotzdem zugewinnen und dass wir mit der Energie und dem Enthusiasmus auch in die Spiele reingehen und dann natürlich die deutschen Fans begeistern und den Frauenfußball, der ja schon eine gute Entwicklung gemacht hat, noch weiter nach vorne bringen.
Mhm. Gibt es schon ein Tier, was du in Bezug auf diese Mannschaft siehst? Die Ausgangssituation für die Mannschaft ist auch der Panther, der auf dem Sprung ist. Ist es der Schmetterling, der von Erfolg zu Erfolg fliegt? Gibt es schon da so ein Bild von dir oder musste ich das noch zeigen?
Nein, dazu zwei Sachen. Wie gesagt, das hat sich die Mannschaft selbst ausgesucht, diesen Panther. Also damit haben die Trainer ja wenig zu tun gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass man das jetzt auf jeden Jahrgang wieder weiter fortführen kann. Ich glaube, jeder Jahrgang ist eben unterschiedlich. Die Charaktere sind unterschiedlich. Die Frauen werden unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, was sie davon halten. Ich würde es ihnen nicht vorschlagen, sondern es müsste dann von ihnen kommen. Aber ich glaube schon, dass sie mit der Arbeitsweise, die jetzt mit Sicherheit unterschiedlich zu Horst Rubisch sein wird, dass sie hoffentlich damit gut zurechtkommen und dass wir dann sehr viel Freude haben werden.
Ja, wir freuen uns schon alle auf die ersten Spiele unter deiner Regie. Und wir kommen zu den letzten beiden Fragen. Christian, eins nochmal, auch mit dieser Dankbarkeit und Demut, die du auch gerade beschrieben hast in Bezug auf deine Arbeit. Bist in Gähnheim, DJK Gähnheim, empfangen worden als Weltmeistertrainer, nachdem du aus Indonesien zurückgekommen bist. Das heißt, da ist eine starke Verbundenheit da zu deinem Heimatverein Gähnheim bei Werneck, glaube ich, das wiederum in der Nähe von Schweinfurt ist, das wiederum in der Nähe von Würzburg ist. Also, nur mal so.
Also, Franken.
Unterfranken, genau, der Unterfranke Christian Wück, der nach Hause kommt und diese Ehrung entgegennimmt, gar nicht so recht wusste, was da so passiert, aber es zeigt ja schon eine starke Verbundenheit mit deiner Heimatregion und Erdverbundenheit und ja, dass sich das auch prägt, diese Beziehung zu deinem Herkunftsort.
Genau, ich glaube, das sollte man eben auch nie vergessen. Die Eltern, die einen immer unterstützt haben, die Freunde, die hier ihre Entwicklung gemacht haben, der Sportverein, wo ich die ersten Spiele gemacht habe. Ich glaube, das ist auch so eine Charaktereigenschaft von mir, nie zu vergessen, wie privilegiert man ist, aber eben auch nie zu vergessen, wo man herkommt.
Mhm. Ja, und diese zwei Sätze können viele, viele Spieler und Spielerinnen auch gut gebrauchen. Das hast du auf jeden Fall im Köcher, Christian. Und ja, letzte Frage, die ich häufig stelle, so drei Trainer. Du hast vorhin mal von Willi Entenmann gesprochen. Gibt's denn so drei Trainer, wenn es denn dir gelingt, die du hier mal so nennen magst, die dich geprägt haben, die für dich irgendwie wichtig waren?
Klar, Willi Entenmann, mein erster Trainer für den Schritt ins Profiwesen, der mir durch seine Charaktereigenschaften unheimlich viel Vertrauen gegeben hat, der mich aber auch nach einem Tor gegen die Bayern, wo ich dann wirklich auch schon gedacht habe, okay, ich bin jetzt der Größte, aus dem Training rausgenommen hat und mich Runden hat laufen lassen.
Okay. Das hat der junge Christian Wick auch gebraucht, okay.
Das habe ich auch gebraucht damals, ja. Und dann ganz klar, Hansi Flick überrascht jetzt vielleicht. Aber ich habe Hansi kennengelernt als Trainer der A-Mannschaft und als Sportdirektor beim DFB. Und wir haben uns mit den U-Trainern ganz viele Tagungen, Trainertagungen gehabt. Wir haben die Leitlinien entwickelt. Wir haben an ganz vielen Themen gearbeitet. Und im Hinblick dahin oder dazu haben wir ganz viele Fußballszenen diskutiert. Und sein Blick auf Fußball zusammen mit Markus Sorg, die Ideen, die sie hatten, die Einwände, die sie mal in ein oder andere Szene mit reingebracht haben, einfach die Blickwinkel, die sie hatten, da habe ich sehr viel mitgenommen. Und Markus ist einer, der genauso bodenständig ist wie ich, der aber unheimlich viel Ahnung vom Fußball hat. Ohne jetzt zu sagen, also es gibt ja immer Situationen, wo ich sage, ja, okay, das sehe ich genauso, das nehme ich mal mit. Und dann hat er irgendwas reingebracht, wo ich sage, nee, das ist jetzt gar nicht meine Philosophie, das will ich überhaupt nicht haben. Aber allein mit den beiden zu diskutieren, Fußballszenen zu besprechen, das hat mich schon geprägt.
Also, das heißt, diese drei Trainer, mit denen du quasi in Kontakt warst, die du kennenlernen durftest, die dir ein Stück weit was beigebracht haben über den Fußball, mal auf der persönlichen Ebene, mal auf der fachlichen Ebene. Ja, wunderbar, Christian. Ich schaue auf die Uhr und wir haben knapp 50 Minuten gesprochen. Ein wunderbares Gespräch über dich, über den Fußball auch. Ich nehme viel mit. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich ganz, ganz viel Glück Ende Oktober in Wembley. Und ich werde das Spiel schauen und drücke dir jetzt schon die zwei Daumen, die ich habe. Danke.
Vielen Dank.
Also, bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.